Die Jungfrau von Voltaire. Weiter geht es mit dem 18. Gesang. Ein Missgeschick Karls und seiner goldenen Truppe. Ich kenne in der Weltgeschichte keinen einzigen Helden und königlichen Mann, und sei er noch so sehr Prophet oder vollkommener Christ, der nicht einmal in seinem Leben aufs Gründlichste angeführt wurde von irgendeinem Tunichtgut oder sich ereifernden Neidern oder schließlich von dem Teufel selbst. Die Vorsehung hatte es von Anfang an mit Karl nicht gut gemeint und ihm mehr als eine Prüfung bereitet. Von seiner Wiege an wurde er schlecht erzogen, von seinem Vater allen Rechts beraubt, die Vormundschaft des Parlaments setzte ihr Mündel aus, ein englischer Häuptling schmückte sich mit seinen schönen Lilien. So fing er schließlich an, umherzuirren, Messe und Mahlzeiten zu versäumen, und selten hielt er sich an einen Tag am selben Orte auf. Mutter, Oheim, Freunde, Geliebte, alle verrieten oder verließen ihn. Ein britischer Page teilte mit ihm die Zärtlichkeit seiner Agnes, und die Hölle entfesselte Hermaphrodix, der ihm mit magischem Geschick einige Zeit hindurch den Kopf verdrehte. So musste er Prüfungen ohne Zahl erleiden. Er erlitt sie aber, und Gott verzieh ihm dies. Die stolze und muntere Truppe unserer Liebenden nahm also ihren Weg fern von dem schicksalsvollen Schloss, wo Beelzebub das Hirn der Ritter, der Agnes und des Bonneau verwirrt hatte. Sie ritten an einem weiten, dunklen Wald entlang, der heute den Namen Orleans trägt. Kaum hatte noch die Morgenröte die Schatten von dem Licht getrennt, sahen von Weitem sie eine Schar von Bütteln mit runden Mützen und kurzen Röcken, wo auf dem Wams des Lilienwappen sich mit drei Leoparden mischte. Der König ließ nun halten und betrachtete aufmerksam die in dem Wald vereinigte Kohorte. Dunois und Johanna machten einige Schritte vorwärts. Die zarte Agnes streckte ihre schönen Arme aus und sagte zu ihrem Karl: »Oh, lasst uns fliehen, mein Herr!« Johanna näherte sich eilig, sah die Unglücklichen, die zwei und zwei mit Ketten beladen, die Augen zu Boden schlagend und mit bestürzter Stirn sich hinknieten. »Ach, es sind Ritter«, seufzte sie, »und sind Gefangene. Unsere Pflicht ist es, die treue Truppe zu befreien. Drum drauf und dran, mein Bastard, lasst uns sehen, was Dunois kann und die Puzelle.« Mit vorgehaltener Lanze stürzten sie sich bei diesen Worten auf die Soldaten, welche die Helden bewachten, und leichten Schritts verschwanden die vermeintlichen Krieger wie Windhunde im Weiten. Johanna beglückwünschte indes, von Freude hingerissen, die Gefesselten. »Ihr schönen Kavaliere, von den Engländern so grausamlicher Weise in Ketten gelegt, bedankt euch beim französischen König, der euch nun befreit. Küsst seine Hand und zeigt euch bereit, ihm nachzufolgen. Und lasst uns Rache üben am verdammten England.« Die Kavaliere zeigten aber auch bei diesem ritterlichen Angebot noch immer stark verdrossene Gesichter und schlugen ihre Augen nieder. Ungeduldige Leser, ihr fragt, was für Persönlichkeiten diese sind, für die Johanna sich mit solchem Heldenmut glaubte, einsetzen zu müssen. Es waren Subjekte, die in Paris für ihr Verdienst um die verleumderische Hetze durch Pasquill, Schmierblätter und ähnliche Invektiven und Beutelschneidereien bestraft, nun einige Jahre ihres Lebens auf Amphitritens Rücken rudern sollten. Man kannte sie an ihrer Ausstaffierung. Da er sie sah, seufzte der gute Karl. »Ach«, sagte er, »diese Wesen haben mein Herz mit Leid erfüllt. Wie? Engländer herrschen so in meinem Königreich? In ihrem Namen diktiert man solche Urteile? Sie senden meine Untertanen von Paris aus auf die Galeere?« Und als er das gesagt, lässt der gute Fürst aus Mitleid sich herab, dem Häuptling dieser Sträflingsschar sich auf das huldvollste zu nähern. Nie gab es einen Straßenräuber, der schurkischer ausgesehen hätte als dieser mit seinem ganz verwilderten Bart, den heuchlerisch verdrehten Augen, ihrem schielenden, doppeldeutigen Ausdruck und jenem Lügenmund, der nichts als wie Verleumdung und Betrug ausströmte. Auf seiner breiten Stirn war Keckheit und freche Verwegenheit geschrieben, die Nichtachtung der Gesetze und die Verachtung aller Gewissensbisse. Sein Mund verzog sich und widerwärtig grinsten seine Zähne. Der Sykophant zog beim Anblick seines Fürsten eine unterwürfige und zerknirschte Miene auf, schlug seine Augen nieder und nahm eine studierte Miene ein. Mit unterwürfigen Gebärden umschmeichelte er den Herrn und täuschte sein gutmütiges Fühlen, so dass der Frankenkönig ihn ermunternd und leutseliger Miene anredete. »Sprich, Ärmster, was ist dein Beruf? Wie heißest du? Und warum schickt man an die Ufer der Provence dich?« Darauf sprach der Verurteilte in wehklagendem Ton. »Oh, allzu gütiger Monarch, ich bin aus Nantes. Mein Name ist Fréron. Und ich liebe die Wissenschaften und Gott mit reinem, wahren Feuer. War ja lange Zeit selbst Klosterbruder und habe deren Sitten angenommen. In allen Zeiten beschäftigte ich mich am liebsten mit der Verkündigung und Verherrlichung der Jugend, und darum straft man mich so hart, wie ihr es seht.« Und da gerührt der König weiter. Forschte, nach dem Geschick seiner Gefährten nannte er sie alle als Märtyrer ihrer religiösen und wissenschaftlichen Überzeugungen oder als verkannte Kraftgenies, denen der literarische Erfolg durch Neider verkümmert hätte werden sollen. Und seine speichelleckerische Rede, die dies Lügengespinst begleitete, machte auf das leicht bewegliche gute Herz des Königs einen noch tieferen Eindruck. Er glaubte alles, ohne nachzudenken, und sah die ausschweifenden Halunkenfratzen für eitel Ehrenmänner an, dies umso mehr, als ein berüchtigter Dieb der Witwen und Waisen, ein Erbschleicher geistlicher Ämter, die ihm als Deckmantel für Unterschlagungen gedient hatten, nun eine Rede hielt, in der er klar bewies, dass man das saalische Gesetz in Frankreich in jedem Falle stützen müsse. Aufs Tiefste erkenntlich versicherte der Monarch die Truppe seines ganz besonderen königlichen Schutzes. Auch war die schöne Agnes, denn Frauen, die der Göttin der Liebe dienen, sind immer mehr geneigt, sich anderer mitleidsvoller Herzen anzunehmen, als prüde oder gar heroische Frauen, ganz gerührt vergoss barmherzige Tränen und machte ihren erlauchten Schatz mit ihrer weichen Stimme darauf aufmerksam, wie glücklich er die armen Leute mit seiner Huld gemacht und dass sie seiner Gnade würdig seien, das wäre ihre feste Überzeugung. Johanna allerdings stimmte bald einen entgegengesetzten Ton an. Ihr Herz wollte nicht ohne Ursache weich sein und sie begann zu zweifeln, ob dieses eine gerechte Ursache sei. Doch jeder Unsicherheit machte Dunois durch einen guten Rat ein Ende. »Oft«, sagte er, »fehlt es uns an tüchtigen Soldaten, an Rücken, Beinen, Armen. Diese Leute haben sie. Lasst sie in unsere Kriegerliste gleich einrollen, und schon am morgigen Tage soll man ihnen statt Feder und Papier eine Muskete in die Hand geben.« Der König stimmte ihm mit heller Freude zu und unter Knien, Seufzen, Schluchzen und Heulen dankten ihm die guten Leute. Unter dem Schutzdach einer Herberge, wo Karl und seine goldene Truppe zu Abend aßen und die Nacht verbrachten, versorgte man sie nach Agnes Anordnungen reichlich mit Trank und Speise und richtete ihnen ein bequemes Nachtquartier ein. Nachdem in fröhlicher Heiterkeit und bester Laune das Nachtmahl eingenommen wurde und Agnes und Karl zu Bett gegangen waren, war ein jeder sehr verwundert, als er am anderen Morgen sich unversehens mantellos und ohne Kleider fand. Agnes suchte ganz vergebens ihre Busenschleifen, die schöne Halskette aus goldengelben Perlen und ihres königlichen liebsten Bild. Der dicke Bonneau, der den Schatz des Hofes zu verwalten hatte, fand ihn nirgends mehr. Auch Wäsche, Porzellan und Kleider, alles war verschwunden. Die schmierende Horde hatte unter der Fahne der Nacht für ihre Gazetten hier gearbeitet und mit löblichem Eifer die Theorie der Freiheit und Gleichheit aller Menschen in Tat umgesetzt, dazu noch das verdienstvolle Werk begangen, den großen König von dem Ballast seiner umfangreichen Equipierung zu befreien, da sie der Überzeugung war, im Leben sei kein Platz für unnötigen Aufwand und beklemmenden Luxus mehr. Und in der Diebsspelunke, wohin sie schleunigst sich nach gesehener Befreiungstat verkrochen hatten, schrieben sie noch vor dem Schlafengehen ein schönes, gemeinsam abgefasstes und unterschriebenes Traktat über die Verachtung irdischer Freuden und suchten den Beweis zu liefern, dass es keine gottgefälligere Einrichtung als Gütergemeinschaft geben könne, welch Glaubensbekenntnis dann dem König auf geheimen Wegen zugestellt ward. Doch welche unendliche Verwirrung herrschte nun im Lager des allzu wohltätigen Königs. Beschreiben lässt es sich nicht, wie ein jeder durch alle Räume im Nachtgewande hilflos irrte und nach dem Nötigsten suchte, womit er sich bedecken könne. Die scheue Agnes und die zarte Dorothea waren ratlos, wie sie ihre allzu offenen Reize verhüllen sollten und mussten trotz ihrer tiefen Niedergeschlagenheit doch gleichzeitig über Bonneaus Verzweiflung lachen, dessen Wutgeschrei durch alle Räume der Herberge hallte. Agnes verwies ihm zuckenden Mundes seine Invektiven gegen die Literatur und ihre Vertreter und machte ihm begreiflich, dass es darin doch eine Menge ehrenwerter Männer gebe und neben Drohnen und Hornissen sich mehr als eine Biene fände. Das tröstete Bonneau zwar wenig, doch half es nichts. Er musste schließlich sich da reinfinden. Man beschloss, in der äußersten Verlegenheit sofort den Weg zur Stadt des Königs einzuschlagen und sich im dortigen Schloss, wo alles, was das Leben schön und freudig macht, in Menge aufgehäuft lag, mit dem Notwendigen zu versehen. Und die Aussicht auf leckere Speise und guten Wein, der wohlverwahrt in reichlichen Fässern verstaut dalag, trösteten den guten Rat des Königs wieder. Zur Hälfte nur bekleidet, langte man also an, die Damen äußerst einfach ausstaffiert, die Ritter ebenso schlicht im Anzug, nur halb frisiert, mit einem nackten Fuß und einem halb beschuhten und bestrumpften. Weiter geht's in der nächsten Folge.